Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Erst letzte Woche hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz neue Corona-Maßnahmen verkündet. Ab übermorgen ist der Stufenplan bereits in Kraft. Der Grund dafür? Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin zu hoch. Allein heute gab es 1543 Fälle. Die Impfzahlen dagegen sind zu niedrig. Das Impfen ist überhaupt so eine Sache. Die Meinungen gehen immer mehr auseinander. Das Thema polarisiert die Gesellschaft. Die Mehrheit der Menschen befürwortet die Impfung und hat sich seinen Stich schon abgeholt. Der andere Teil ist noch unsicher oder lehnt sie komplett ab. Aber kann man in diesem Zusammenhang schon von einer gespaltenen Gesellschaft reden? Und gefährdet die Debatte um die Corona-Impfung womöglich unsere Demokratie? Darüber spricht heute die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack von der Universität Wien im Podcast-Interview. Mein Name ist Laura Franz und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Die Corona-Maßnahmen sorgen schon seit Beginn der Pandemie für Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Erst vor 2 Tagen fand erneut eine Demo gegen die Corona-Beschränkungen statt. Dennoch sind weitere Verschärfungen für Ungeimpfte wie Zutrittsverbote in der Nachtgastronomie nicht auszuschließen. Das deutete Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bereits mehrmals an. Das wäre wohl auch ganz im Sinn der Bundeshauptstadt. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker findet nämlich die neuen Maßnahmen der Regierung ohnehin nicht effektiv genug. Hacker dazu im Ö1 Morgenjournal letzten Freitag.
Ja, ich war auch ein bisschen verblüfft über den Vorschlag, es nur mehr ausschließlich auf die Inzidenzzahl im Spital abzusetzen. Wenn wir aufs Spital schauen, sehen wir nur das, was vor 14 Tagen waren. Und wenn wie angekündigt überhaupt erst eine Woche später reagiert werden soll, heißt das, wir reagieren zu einem Zeitpunkt, wo 3 Wochen vorher ein Geschehen stattgefunden hat. Das ist auf jeden Fall zu langsam.
Doch noch mehr als die Maßnahmen hat zuletzt das Impfen die Gegensätze in der Gesellschaft verdeutlicht. Der Kurier hat zu diesem Thema eine UGM-Umfrage in Auftrag gegeben. Ganze 80% der Befragten nehmen immer mehr Spannungen zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern wahr. Ein anderes Ergebnis ist allerdings noch viel eindeutiger. 3 von 4 Ungeimpften sind überzeugt, dass sie sich nie impfen lassen werden. Zusätzlich spaltet eine andere Frage die Umfrageteilnehmer ganz besonders. Soll es in Österreich eine Impfpflicht geben? Auch mit dem Ausblick auf neue Lockdowns und überfüllte Intensivstationen bleiben die Meinungen hier geteilt. Die Universität Wien untersucht seit Beginn der Pandemie, wie die Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Corona stehen. Im Austrian Corona Panel Project, kurz ACCP, werden seit März 2020 regelmäßig 1500 Personen zu ihren Einstellungen und Verhaltensweisen befragt, wenn es um Corona geht. Zudem läuft noch eine weitere Studie der Uni Wien unter dem Titel Solidarität in Zeiten einer Pandemie. Dabei werden die Menschen umfangreicher zu ihrem Lebensalltag mit Corona befragt. Die Ergebnisse der beiden Studien geben teilweise Aufschluss darüber, warum manche Menschen die Corona-Impfung so vehement ablehnen. Kann man sie noch zur Impfung bewegen? Oder ist das unrealistisch? Gefährdet diese Entwicklung den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Oder vielleicht sogar unserer Demokratie? Meine Kollegin Valerie Kripp hat dazu Barbara Preinsack, Leiterin des Instituts für Politikwissenschaften an der Universität Wien, interviewt. Sie forscht im Austrian Corona Panel Project und gibt uns heute einen Einblick zum Zustand der Gesellschaft.
Frau Prensack, kann man bereits von einer Spaltung der Gesellschaft aufgrund der Corona-Schutzimpfung sprechen?
Bezüglich des Themas Impfung, ja. Also hier haben sich sicher die Fronten verhärtet. Es hat ja ganz zu Beginn, als der Impfstoff gerade auch approbiert wurde, da gab es relativ viele Leute, die gesagt haben, sie warten jetzt mal ab. Das waren viele Menschen, die keine Impfgegnerinnen oder keine Impfskeptiker und Impfskeptikerinnen sind, sondern die einfach mal gesagt haben, es handelt sich hier um etwas Neues. Uns haben auch Leute gesagt, dass es hier so einen Wettbewerb gibt zwischen den Staaten, das gefällt den Menschen nicht und dass natürlich auch das Thema Konzernkritik ein wichtiges gewesen. Aber am Anfang, da gab es noch sehr, sehr viele, die das so gesehen haben. Und das hat sich dann natürlich zugespitzt, als dann die Leute, die geimpft werden wollten, geimpft waren. Da ging es sozusagen nicht mehr darum, ist jetzt noch Impfstoff vorhanden, sondern da ging es darum, ist man bereit, dieses bestimmte, sehr geringe Risiko auf sich zu nehmen, um auch andere zu schützen und um sich selbst zu schützen. Und weil das eben zu einem sehr moralischen Thema wurde oder weil es ein moralisches Thema ist, haben sich da die Fronten sehr schnell verhärtet, weil die Entscheidung anderer Menschen uns hier unmittelbar selbst Risiken bringt. Mhm. Das heißt, egal auf welcher Seite ich jetzt bin, ob ich auf der Seite der Menschen bin, die sagen, es müssen sich alle unbedingt impfen lassen oder auf der Seite derer, die sagen, es ist noch zu wenig erforscht, wir warten noch oder wir sind überhaupt Impfgegner. Die Wünsche der anderen greifen sozusagen in mein Leben ein. Mhm. Und aus diesem Grund ist es so ein moralisches Thema und ein Thema, das die Emotionen so hochgehen lässt und natürlich auch, weil eine Impfung natürlich ein Eingriff in die körperliche Integrität ist. Das muss man auch dazu sagen.
Mhm. Sie haben ja zuletzt festgestellt im Austria Corona Panel Project, dass das Potenzial der Menschen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, ausgeschöpft ist. Wie kann man diese doch niedrige Impfbereitschaft in Österreich jetzt auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erklären?
Das ist eine Frage, die wir aus dem Corona Panel Project eigentlich nicht erklären kann. Dort sehen wir zwar, also wie sich die Impfbereitschaft entwickelt und wir sehen dort auch, mit welchen anderen Faktoren bestimmte Positionen korrelieren. Wir sehen auch eine bestimmte Korrelation mit Parteipräferenz. Aber wir sehen nicht, was diese Menschen jetzt umstimmen würde, wenn überhaupt. Und hier haben wir ein anderes Projekt, das wir an der Uni Wien leiten. Das ist ein europaweites Projekt, das heißt Solidarität zur Zeit der Pandemie. Das ist ein Projekt, in dem wir mit Menschen sprechen. Also wir führen hier qualitative Interviews durch mit Menschen in ganz Europa. Aber was wir in Österreich sehen, und das sind auch Gespräche, wo man nachfragen kann, wo man sagen kann, okay, warum machen Sie das, warum sehen Sie das so? Da sehen wir, dass es zwei Gruppen zu geben scheint, die sehr, sehr große Vorbehalte gegen die Impfung haben. Und das ist einerseits die Gruppe der Menschen, die vielleicht keine guten Erfahrungen gemacht haben mit Behörden, die wenig Vertrauen in die Institutionen haben, auch in das Gesundheitswesen haben, in den Staat haben. Andererseits sind es aber Menschen, denen es durchaus gut geht, die gut ausgebildet sind, die auch finanziell gut situiert sind, das äußert sich sehr häufig in der Aussage, mein Immunsystem kann das alleine, das ist in gewisser Weise ein Wunsch, niemanden zu brauchen und alles alleine und auch alles besser zu können. Also das ist eine bestimmte Form von Überhöhung und Romantisierung der Natur findet hier auf jeden Fall statt. Und bei diesen Leuten, was sich hier auch oft findet, ist eine Kritik der Rolle der großen Konzerne in dieser Impfkampagne oder in der Pandemie. Und da sind wir natürlich manchmal sehr knapp an den Verschwörungsfantasien dran. Oder wir haben die Grenze überschritten, wenn es darum geht, dass Bill Gates oder sonst irgendjemand Leuten was implantieren möchte oder die Welt unterwerfen möchte. Das ist natürlich jetzt weit über der Grenze zur Verschwörungsfantasie und auch sehr gefährlich. Aber es gibt auch eine andere Seite dieses Argumentationsstrangs. Und das ist etwas, und das ist, glaube ich, jetzt auch die Antwort auf Ihre Frage, etwas, was in Österreich sehr stark ausgeprägt ist, ist die Kritik der Übermacht großer kooperativer Akteure, also großer Konzerne. Man kennt das auch aus der Skepsis gegenüber grüner Gentechnologie, den großen Konzernen in diesem Bereich. Und hier findet sich eine Version dieser Haltung auch im Bereich des Impfens. So, wie kann man jetzt diese Leute umstimmen? Ich weiß nicht, ob man sie umstimmen kann. Also die eingefleischten Impfgegnerinnen und Impfgegner kann man wahrscheinlich mit Argumenten nicht umstimmen. Aber es gibt doch eine Gruppe, das zeigt auch das Corona-Panel-Projekt, eine Gruppe dazwischen. Die sind auch jetzt im Moment vergrämt, weil sie sich isoliert fühlen, weil sie sich beschimpft fühlen. Also das sind durchaus auch Leute, die ihren Ärger Luft machen auf sozialen Medien, die aber jetzt nicht eigentlich zu den eingefleischten Impfgegnerinnen und Impfgegnern zählen, sondern die, weil sie sich nicht gehört und nicht ernst genommen fühlen, hier radikaler werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Argumente, die jetzt nicht auf der Seite der Verschwörungsfantasien sind, ernst nimmt, also dass man zum Beispiel sagt, okay, was ist die Rolle großer Unternehmen? In welchem Ausmaß ist es auch ethisch in Ordnung, aus dieser Pandemie Profite zu machen? Dass man diese Dinge auch mal problematisiert auf sachliche Weise, ich glaube, das würde schon helfen, einige Leute umzustimmen. Mhm. Leider ist es halt so, das wurde ja auch jetzt immer wieder ins Treffen geführt und ich kann das auch gut verstehen, wo das herkommt, dass man sagt, wir müssen halt, wenn man diese Leute nicht umstimmen kann, braucht man die Impfpflicht.
Ja.
Die Impfpflicht ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht effektiv, weil es die wirklichen Gegnerinnen und Gegner nicht zum Impfen bringt und Leute, die noch umzustimmen wären, eher in die andere Richtung bringt. Also die Impfpflicht ist da leider nach wie vor, glaube ich, keine Lösung dafür.
Wären da Anreize besser?
Ja, bei Anreizen muss man immer unterscheiden, was man genau meint, weil unter Anreizen werden zum Teil Maßnahmen verstanden, die die Impfung einfach sehr niederschwellig machen, die es ganz einfach machen, ohne Termin zum Impfen zu gehen, ohne sich das vorher zu überlegen, ohne das vorher zu planen. Das sind natürlich strukturelle Anreize, die absolut wichtig sind und das wird ja auch zu einem großen, weiten Teil schon gemacht. Und dann gibt es die Anreize, die sich in Geld zum Beispiel ausdrücken, dass man sagt, man zahlt Menschen dafür, dass sie sich impfen lassen. Oder man stellt ihnen Preise in Aussicht. Das sind Lotterien oder sonst ähnliche Instrumente. Und die sind natürlich schwierig, weil gerade Geldzahlungen haben zwei Probleme. Die bringen jetzt vielleicht kurzfristig die Impfrate in die Höhe. Aber mittelfristig signalisieren sie den Leuten, dass mit der Impfung irgendwas nicht in Ordnung ist und dass man Leute sozusagen dafür bezahlen muss, dass sie sich impfen lassen. Mhm. Das zweite Problem ist, dass sie aus einer Sache, die etwas ist, was Menschen ja auch für andere tun sollen, eine Transaktion machen, eine Geschäftstransaktion machen. Das heißt, solche Geldzahlungen könnten eine akzeptable Maßnahme sein, wenn man wirklich weiß, die Impfung schützt absolut vor jedem Risiko und wir müssen ganz schnell handeln. Ansonsten sind die Kosten solcher Maßnahmen, die langfristigen Kosten, relativ hoch. Was ich jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, für angemessen halten würde, ist, dass man sagt, wir machen diese mittleren Dinge. Ja? Wir machen zum Beispiel Lotterien, wir investieren Geld für Jugendliche oder geben ihnen Gutscheine, nicht für die Nachtgastronomie, aber für andere Dinge, wo man sozusagen nicht unmittelbar jemandem etwas gibt dafür, dass sie oder er an der Impfung, sich impfen hat lassen, aber wo man doch Leute, bei denen gerade die Kosten-Nutzen-Rechnung eher so ausfällt, dass man sich nicht impfen lässt, gerade bei den Jungen, wo sie sich denken, mein persönliches Risiko, schwer zu erkranken, ist niedrig, die Impfung ist irgendwie lästig und überhaupt, ich weiß nicht, und vielleicht hat es Spätfolgen. Bei solchen Menschen, dass man dort einen kleinen Anreiz gibt und vielleicht diese Kosten-Nutzen-Rechnung ändert. Zu den Spätfolgen muss man natürlich auch sagen, dass es hier wirklich gute Informationen gibt mittlerweile, dass Spätfolgen bei Impfungen sehr, sehr unwahrscheinlich sind, wenn man keine unmittelbaren Nebenwirkungen hatte. Und ich glaube, hier können Anreize vielleicht auch dazu beitragen, bestimmte Falschinformationen oder Angstmacherei, die hier in den Medien und auch auf den sozialen Medien kursieren, etwas zu kompensieren. Also zusammenfassend würde ich sagen, generell sind Anreize immer schwierig, es gilt sie zu vermeiden. In manchen Situationen kann es ein akzeptables Mittel sein, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Und da würde ich aber sagen, gehen wir dann zuerst mal in die Gruppen, wo die Impfraten niedrig sind und wo diese individuelle Kosten-Nutzen-Analyse eher gegen die Impfung ausgeht. Und dort können wir dann schon etwas machen, wie zum Beispiel mit Gutscheinen, mit Lotterien und solchen Maßnahmen, wo man eben nicht direkt jemandem Cash auf die Hand gibt sozusagen und das dann wirklich zu einer Geschäftstransaktion reduziert.
Ja.
Weil interessanterweise, das ist vielleicht auch noch wert dazu zu sagen, kennt man das auch aus der Forschung, dass wenn Leute etwas freiwillig tun und es dann plötzlich bezahlt wird, es weniger Leute bereit sind zu tun.
Mhm.
Also das vielleicht kennt man das auch aus eigener Erfahrung, wenn man etwas eben als Mensch tut und das Gefühl hat, das ist jetzt meine Pflicht als Mensch oder das ist meine freiwillige Leistung als Mensch und dann kommt jemand und sagt, ich gebe dir jetzt 10 Euro dafür oder auch 100 Euro, dann verliert es den sozialen und immateriellen Wert sozusagen und wird auf eine andere Ebene des Wertes, des Geldwertes gehoben. Und für viele Menschen ist das nichts Positives.
Mhm. Sie haben ganz vorhin auch die Parteipräferenzen der Impfskeptiker und Impfverweigerer angesprochen. Ist es wirklich so, wie es auch oft dargestellt wird, dass es einen, sage ich jetzt mal, gewissen Hang zur Freiheitlichen Partei gibt oder stimmt das überhaupt nicht?
Also im Corona-Panel zeigen die Daten das schon, dass das korreliert, wobei man hier sehr vorsichtig sein muss, weil die Korrelation bekanntlich ja nicht die Ursache bedeutet. Also man kann daraus nicht schließen, dass weil jetzt bestimmte freiheitliche Politiker Unwahrheiten über die Impfung verbreiten und Angst vor der Impfung schüren, aus diesem Grund sind die freiheitlichen Wählerinnen und Wähler jetzt negativer eingestellt. Es kann auch durchaus umgekehrte Effekte geben, dass zum Teil auch die freiheitliche Politik sehr viele impfskeptische Argumente aufgreift, weil sie wissen, dass in ihrer Wählerschaft sozusagen diese Argumente auf fruchtbaren Boden fallen. Also hier gibt es wahrscheinlich einen komplexen Zusammenhang zwischen dem, was die freiheitlichen Politiker, insbesondere natürlich auch der Herr Kickl sagen, und wie sich die Wähler und Wählerinnen verhalten. Wodurch das Ganze nochmal kompliziert wird, ist, dass wir ja auch bei Menschen mit unterschiedlicher Parteipräferenz unterschiedliche Medienverhaltensweisen sehen. Das heißt, in bestimmten Gruppen und gerade auch unter den freiheitlichen Wählerinnen und Wählern sind auch manchmal Medien beliebter und Medienkanäle und soziale Netzwerke beliebter, in denen auch Verschwörungsmythen und also Positionen, die jetzt die Falschinformationen über Impfungen verbreiten, einfach weiter verbreitet sind. Also die kurze Antwort lautet, ja, diese Korrelation gibt es, wobei man vorsichtig sein muss und eben nicht bestimmte Ursachen hier vorschnell zuschreibt, den Aussagen bestimmter Politiker.
Ja. Noch eine allerletzte Frage. Wir haben ja vorher auch schon kurz darüber gesprochen, dass sozusagen gerade diese Gruppe wirklich der sehr vehementen Impfverweigerer eigentlich kaum mehr zu erreichen ist. Was für Auswirkungen wird das für unsere Gesellschaft haben, wenn wir sozusagen diese Spaltung offenbar nicht mehr überwinden können?
Also ich glaube, man muss mit der Diagnose einer gespaltenen Gesellschaft immer vorsichtig sein, weil wir im Großen und Ganzen in unserer Gesellschaft sehr viel Zusammenhalt nach wie vor sehen, ja auch in unseren Daten. Also die Menschen kümmern sich umeinander. Viele Menschen wünschen sich eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten. Viele Menschen, das sehen wir auch in unserer eigenen Forschung, halten sich an Regeln, die für sie unangenehm sind, weil sie auch andere schützen möchten. Also wir sehen hier viel Zusammenhalt. Im Bereich der Impfung sehen wir, wie eingangs gesagt, wir sehen diese Polarisierung. Die Leute, die sich jetzt wirklich vehement gegen eine Impfung weigern und diese ablehnen, ist eine sehr kleine Gruppe eigentlich.
Mhm.
Das heißt, man könnte das bei fast allen Themenbereichen finden. Auch bei einfach politisch extremen Positionen findet man einen ähnlichen Effekt, ein ähnliches Phänomen, dass eine kleine Minderheit in der Bevölkerung eben extreme Positionen vertritt und nicht anschlussfähig an die Positionen der Mehrheitsgesellschaft ist, so würde ich das mal sagen. Solange diese Konflikte jetzt nicht gewalttätig werden, ist das jetzt kein Zeichen dafür, dass die Demokratie nicht funktioniert.
Mhm.
Dafür ist die Demokratie ja auch da, dass sie eben Konflikte ausbalanciert, dass sie sicherstellen, hilft, dass diese Konflikte nicht in einen gewalttätigen Konflikt ausarten und auch, dass man die Positionen von Minderheiten in gewisser Weise schützt. Solange diese Positionen natürlich nicht andere gefährden. Man muss das natürlich immer abwägen. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Ich bin jetzt über die Demokratie in dieser Situation nicht besorgt, weil wir eine kleine Proportion von wirklich fixen Impfgegnern und Impfgegnerinnen haben. Das ist jetzt kein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie auseinanderfällt. Für das Umgehen mit der Pandemie, für die neuen Maßnahmen, die erlassen werden, für die Einhaltung der Maßnahmen, stellt das natürlich ein Problem dar. Ja, das stellt sozusagen ein Problem für das Regieren dar, nicht ein Problem für die Demokratie, aber es stellt ein Problem fürs Regieren dar. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie weit man eingreifen kann in die Freiheit und in die Autonomie der Menschen, die solche, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, extremen Positionen haben. Extrem in dem Sinn, dass sie dann nicht davon abweichen, dass sie sagen, ich lasse mich auf keinen Fall impfen und die Impfung ist sozusagen gefährlich und bekämpfenswert. Das meine ich jetzt mit extrem. Also ich meine jetzt keinen politischen Extremismus damit. Wobei sich das hier in manchen Teilen überschneidet, aber natürlich sind nicht alle, die die Impfungen ablehnen, politisch extremistisch. Aber die Frage ist jetzt, wie weit greift man in die Autonomie dieser Menschen ein? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung, die immer davon abhängt, auch wie effektiv diese Eingriffe wären und wie notwendig sie sind. Und hier sind wir mittlerweile leider schon in der Situation, dass wir in Österreich mit einer relativ geringen Impfrate an weitere Maßnahmen denken müssen, die auch für Menschen unangenehm sein werden, die sich bisher gegen eine Impfung gewehrt haben.
In Österreich sind derzeit mehr als 5 Millionen Personen geimpft. Damit stehen wir bei einer Impfquote von knapp 60%. Ziel sind laut Experten aber 80%, um die Pandemie zu überwinden. Bis dahin ist es also noch ein ziemlich weiter Weg. Ob der Regierung eine neue Strategie gelingen wird, um die sinkenden Impfzahlen ins Gegenteil zu kehren und Impfskeptiker womöglich doch noch zu überzeugen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Das war's für heute von mir und vom Kurier Daily Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert, um die Umsetzung Valerie Kripp. Der Podcast wird produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Laura Franz und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Feierabend. Macht's gut und wir hören uns.